Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute geht's um Noah Baumbachs schwarz-weiß-farbene Großstadtkomödie, / Mumblecore-Film Frances Ha.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Da sind wir mal wieder. Hi Lukas.
Hi Lukas. Da sind wir mal wieder. Ja, schön, dass wir die heutige Folge wieder zusammen bestreiten können. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf den Film. Ich freue mich aufs Gespräch.
Auf jeden Fall. Es ist schon wieder lange her. Das sagen wir gefühlt jede Folge. Ich bin dafür, dass wir das einfach mal sein lassen in Zukunft. Also, beziehungsweise, dass ich das mal sein lasse, weil ich bin ja der es immer, der den Elefanten im Raum immer zur Sprache bringt, ne? Die langjährigen Fans von Lukas, die fragen sich, die sind das eigentlich gewohnt mittlerweile, ne? Und die neu dazukommen, die müssen sich einfach dran gewöhnen, dass das halt auch mal ein bisschen länger dauert, ne? Bis man so einen Film geschaut hat.
Ne? Das stimmt. Also, es ist tatsächlich mit Aufwand verbunden. Ich meine, wir stecken ja auch noch in anderen Beschäftigungen, würden uns mit Sicherheit, wenn wir die nicht hätten, gern den lieben langen Tag nur mit dem Film widmen. Aber ja, so alle paar Wochen mal ein bisschen was rauszukloppen ist, denke ich, auch mal ganz okay. Wobei wir ja schon versuchen, dann irgendwie regelmäßiger auch mal was über den Tisch zu bringen.
Genau, also wenn ihr wollt, dass da mehr Folgen rauskommen, dann müsst ihr uns einfach dafür bezahlen. So einfach ist das, ne? Also wenn ihr mehr hochklassigen Content von uns haben wollt, indem wir über so fantastische Filme wie Frances Ha von Noah Baumbach sprechen, beziehungsweise ob er so fantastisch ist, oder ob das nur meine Meinung ist, das
werden wir heute sehen. Steht schon mal im Raum.
Ja, also ich habe, der Grund ist natürlich, dass ich das gesagt habe, ich habe den Film ja ausgewählt, weil ich den ganz fantastisch finde, auch vielleicht ein bisschen, persönliche Bezüge irgendwie habe und mich sehr gut mit der Hauptfigur Frances Halliday identifizieren kann in gewisser Weise. Aber ich würde sagen, also wir haben das im Vorgespräch so geklärt, dass wir jetzt erstmal ein bisschen was zur Handlung sagen, bevor du dann offenbarst, ob du diese Leidenschaft für den Film teilst, die ich habe. Worum geht's denn eigentlich in Frances Ha?
Also, wie der Titel schon sagt, der Titel ist quasi namensgebend für die Protagonistin des Films. Frances Ha, also Frances Halliday, wie es zu der Verkürzung kommt, können wir, denke ich, noch irgendwie drauf eingehen. Ist relativ am Ende des Films, vielleicht lassen wir es auch offen. Aber ja, wird sich auf jeden Fall klären. Auf jeden Fall, Frances Halliday ist eine 27-jährige Studentin kann man es ja nicht mal nennen. Sie steckt irgendwie im Berufsleben, bestreitet ihr Leben in der Großstadt, lebt in verschiedenen Wohngemeinschaften mit verschiedenen Menschen zusammen. Und ja, wir begleiten im Film Frances über eine gewisse Zeit in ihrem Leben von einer gewissen Desorientierung hin zu einer gewissen Orientierung, hin zu einem gewissen Glück, Fragezeichen. Und genau, das Ganze auch mit einem dann doch relativ, ich nenne es einfach mal, namhaften Ensemble. Frances Ha wird von Greta Gerwig gespielt, Adam Driver ist auch noch dabei. Also kann man schon sagen, für diesen Film des Mumblecores wird hier dann doch vom Ensemble her einiges geboten. Und was man vielleicht noch sagen könnte, Frances Ha möchte tanzen, ist eine Choreografin, eine Tänzerin, die an einer Tanzschule erst einmal angestellt ist, da in verschiedene Probleme verstrickt wird, die sie eben so im Leben eines 20- bis 30-jährigen Menschen so ergeben. Ich denke mal, vielleicht spielt das irgendwie auf die Gemeinsamkeiten drauf an, in denen ich mich auch wiederfinden kann, in dieser Zeit, in der wir gerade stecken. Und ja, genau, also soweit erstmal zur ganz groben Handlung. Ich weiß nicht, ob das dem Aussucher des Films schon reicht.
Also mir reicht das absolut, zur Not. Wenn noch irgendwas fehlen sollte oder wenn sich noch irgendwelche Unklarheiten ergeben haben, dann sind natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angehalten, sich den Film anzugucken und können sich das selber noch so ein bisschen erschließen. Aber ich glaube, du hast es im Großen und Ganzen ganz gut zusammengefasst.
Ja, habe ich.
Du hast
Backcover verrät auch nicht mehr.
Ja, ihr habt ja im Prinzip, also für alle, die den Film noch sehen wollen, die können jetzt aussteigen, dann gibt's überhaupt bei der Blu-ray erstmal nicht zu hören. Ich bin insgesamt ziemlich gespannt auf dieses Gespräch. Mhm. Man muss sagen, es ist im Vergleich zu den Filmen, die wir so zuletzt besprochen haben, ein sehr kleiner Film. Also es ist nicht so ein ganz großes, bedeutendes Werk wie jetzt Apocalypse Now oder wie wie Komm und Sieh, ne? Oder 2001, was wir davor hatten. Ne? Es ist ein bisschen kleiner und ich prophezeie daher auch, dass das Gespräch im Vergleich zu diesen großen Filmen auch nicht ganz so lange gehen wird. Ich habe im Vorfeld gedacht, das wird vielleicht sogar das kürzeste Gespräch, was wir bis jetzt halten werden. Aber ich finde, der Film hat doch ziemlich viele kleine, interessante Einfälle und auch eine ganz interessante Inszenierungsart, auf die man mal eingehen kann und die es sich, glaube ich, auch lohnt zu besprechen. Hat es sich denn für dich gelohnt, diesen Film zu sehen? Wie also fandest du den?
Also gleich mal zu Anfang, ich habe den Film dreimal gesehen in Vorbereitung auf die Podcast-Folge. Das ist schon, also das ist nicht viel, aber es ist schon ungewöhnlich viel, weil sonst sehe ich die Filme eigentlich nur zweimal. Und diesmal musste es noch eine Sichtung mehr sein, weil ich mit dem Film nicht meine Schwierigkeiten hatte, aber ich habe mich versucht, dem Film zu nähern. Und ich finde eigentlich bei den meisten Filmen relativ schnell, meistens schon nach der ersten Sichtung, irgendwie so meinen persönlichen Zugang zum Film, in den ich mich dann so reinigeln kann, wo ich so einen Zugang habe, wo so ein Kanal besteht, der für mich absolut legitim ist und plausibel. Und das war hier nicht so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich dann so nach der ersten, zweiten Sichtung schon so ein bisschen verkrampft bin, aber ich musste auf jeden Fall dreimal sehen mit zeitlichem Abstand, damit ich dann nochmal so eine mit so einer etwas beruhigteren Draufsicht mir selbst nochmal attestieren kann, es ist, wie es ist, das ist der Film. Und so ist er. Ja, und jetzt kann ich sagen, dass mir der Film stellenweise gefällt. Er hat auf jeden Fall sehr starke Momente. Ich kann nicht sagen, dass es ein absoluter Top-Film ist, dass ich begeistert bin, dass ich sprühe vor Funken. Das kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, es ist ein guter Film. Es ist ein anderer Film als, also er ist unkonventionell. Und es ist ein Film, der eine andere Sicht oder der das Medium Film aus einer ganz anderen Sicht nochmal bearbeitet oder in Szene setzt, was vor allem auf personaler dramaturgischer Ebene passiert. Aber das wird, denke ich mal, auch damit zu tun haben, dass der Film sich einem gewissen Subgenre verschreibt, das wir jetzt schon so mit einem Fragezeichen versehen im Intro genannt haben, nämlich das Subgenre des Mumblecores. Und ich hatte mich mit diesem Subgenre im Vorfeld noch nicht beschäftigt, kenne keinen einzigen Film. Noah Baumbach, Frances Ha, Greta Gerwig war mir komplett unbekannt. Eigentlich verwunderlich. Ich hatte mich dann natürlich in Vorbereitung damit beschäftigt und habe dann doch gesehen, oh, hier steckt ja doch einiges. Und diese Querverweise und so diese Anleihen des Mumblecores, die ja doch relativ aktuell sind. Der Film ist aus dem Jahr 2012 und ich glaube, dieser Mumblecore, also diese Subgenre des Independent-Films kam dann das erste Mal 2005 auf. Und da gibt es dann auch noch namhafte Vertreter. Frances Ha ist einer davon, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Und ja, das Ganze hat mir jetzt dann schon so eine Tür geöffnet zu so einem neuen Raum des Mumblecore-Films, von dem ich gerne noch so 2, 3, 4 Filmchen sehen wollen würde. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Ich weiß nicht, wollen wir mal kurz was zum Mumblecore sagen?
Auf jeden Fall. Das kann ich auch gerne mal kurz übernehmen. Also man muss dazu sagen, dass das Mumblecore-Genre im Prinzip so eine Art Subgenre des Independent-Films ist, was sich vor allem erstmal durch ein relativ kleines Produktionsbudget auszeichnet. Also es ist wirklich so eine Independent-Richtung im Sinne von, ja, das sind junge Leute, die haben sich mal so eine Kamera gekauft und die gehen jetzt los und drehen Filme, so nach dem Motto, ne, und produzieren was und sind fleißig und das bildet so einen Gegenentwurf zum großen Hollywood-Kino, was ja auch in gewisser Weise passt, weil wir haben anscheinend unterschiedliche Quellen, denn der erste Mumblecore-Film, den ich hier habe, ist lustigerweise der Film Funny, Haha, Ne? Aus dem Jahre 2002, also okay. 10 Jahre vor, vor Frances Ha. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal in der Folge von Gladiator darüber gesprochen, dass das auch, dass die 2000er auch so eine Zeit waren, in der diese ganzen Großproduktionen, so Herr der Ringe, Gladiator, so diese Filme, die sich so ein bisschen an dem Old Hollywood, diesen Großproduktionen da Spartacus und Kleopatra und so orientiert haben. Ne? Und so die großen Geschichten waren da wieder irgendwie entscheidend. Und dahingehend ist das natürlich dann schon ein krasser Gegenentwurf, ne? Dass jetzt die Kleinen im Gegenzug dann an die Oberfläche kommen und auch mal Filme machen. Ne? Darüber hinaus zeichnet sich das Mumblecore-Genre vor allem dadurch aus, dass es vor allem junge Leute betrifft, deren Innenansicht nach außen gekehrt werden soll. Ne? Also es geht um innere Konflikte und um zwischenmenschliche Konflikte ganz viel zwischen jungen Leuten. Es soll insgesamt relativ realitätsnah sein. Es geht, wie gesagt, um menschliche Interaktion. Persönliche Erfahrungen von Regisseuren und Schauspielern werden da auch verarbeitet. Das hat Noah Baumbach zum Beispiel auch, jetzt muss ich mal kurz blättern, in einem seiner früheren Filme gemacht, nämlich in Der Tintenfisch und der Wal, da hat er auch so, von 2005, da hat er auch so die Scheidung seiner eigenen Eltern so ein bisschen bearbeitet. Da geht es auch um so ein Paar, was sich streitet die ganze Zeit und dann irgendwann trennt, ne? Oder was kurz davor steht, sich zu trennen. Und genau, das ist im Prinzip so das, was das Mumblecore-Genre auszeichnet. Also auch ein sehr großer Fokus auf Dialoge und vor allem aber auch auf improvisierte Dialoge. Mhm. Ne? Und dahingehend kann man wiederum später nochmal die Frage stellen, ob Frances Ha wirklich ein Mumblecore-Film ist oder ob er sich nicht dahingehend schon ein bisschen daraus löst, gerade wenn man so auf die Dialoge schaut. Und Produktionsbudgets ist eine schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wie bekannt ein Adam Driver zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel war. Mhm. Der ist ja, so einen richtigen Durchbruch hatte der eigentlich erst 2017 dann, also 5 Jahre später mit Star Wars, ne? Mhm. Oder vielleicht, nee, der hat davor, glaube ich, schon in Inside Llewyn Davis mal mitgespielt, so einem späten Coen Brothers Film. Was heißt spät? Die sind ja immer noch dabei. Also, ne? Das war, scheiße, wann kam, 2014 war das, also 2 Jahre später. Ah, okay. Aber es hat sich auf jeden Fall schon einen Namen gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er damals schon so einen großen Bekanntheitsgrad hatte. Mhm. Und das ist bei Greta Gerwig in gewisser Weise auch so. Die hat eigentlich auch vorher, also es gilt als eine der führenden Schauspielerinnen dieser Mumblecore-Bewegung. Ne? Also die hat in relativ vielen dieser Filme mitgespielt. Diese Unbekanntheit der Filme spiegelt sich lustigerweise auch auf Wikipedia wieder, weil wenn man so die ersten Filme von Greta Gerwig sich da anguckt, die haben alle überhaupt keinen Artikel. Ne? Also die kennt man einfach nicht, wenn man nicht irgendwie sich intensiver damit beschäftigt hat. Und hat dann vor allem eben mit in Filmen von eben Noah Baumbach mitgespielt, zum Beispiel in Greenberg. Und das ist allerdings dann auch ein Farbfilm, also es ist auch schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen edler aus oder und so, ne? Oder in No Strings Attached. Und hat dann eigentlich ihren großen Durchbruch oder einen Durchbruch erlebt mit Frances Ha. Und ist jetzt mittlerweile auch selbst als Drehbuchautorin, beziehungsweise Drehbuch hat sie auch bei Frances Ha mitgeschrieben, ne? Aber ist mittlerweile auch als Drehbuchautorin und Regisseurin aktiv, also als Autorenfilmerin, hat jetzt 2 Filme bis jetzt rausgebracht. 2017 kam Lady Bird und 2019 Little Women.
Ah, Lady Bird.
Genau.
Also, das ist ja schon,
das ist schon mal ein Ding, ne?
Und, ein ganz schönes Ding,
ja. Und Little Women hat auch ganz schön viel Buzz generiert, also auch mit Emma Watson und mit so einer ganz riesigen Riege an tollen, bekannten Schauspielerinnen und so. Also die ist jetzt mittlerweile schon relativ etabliert, kann man sagen, Greta Gerwig, ne? Aber ja, werden wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben ich wollte die heutige Folge ja mehr oder weniger als Anlass nehmen, über eine Regisseurin zu sprechen, aber fand es erstmal ganz interessant, Greta Gerwig als Darstellerin auch so ein bisschen zu betrachten. Und genau, das ist erstmal so dieser grobe Abzug zum Mumblecore-Genre.
Was vielleicht noch ganz interessant wäre, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, dieses junge Leute mit menschlichen Problemen. Ich glaube, du hattest das formuliert mit die Innenansicht nach außen kehren. Kannst du das nochmal irgendwie erklären, wie das genau gemeint ist?
Also es geht im Prinzip darum, dass, also ich würde sagen, wenn ich es jetzt mit Frances Ha erklären würde, würde ich sagen, es geht darum, dass Emotionen von innen nach außen gekehrt werden, die sich dann über den Dialog transportieren. Also im Sinne von, Frances ist ja in dem Film, um schon mal ein kleines bisschen in die Analyse vielleicht reinzugehen, ist ja da stellenweise ein recht unkontrollierter Mensch und es brechen zwischenzeitlich einfach mal so Gefühle raus irgendwie. Ja, ne? Ja. So, also da gibt's ja diesen ganz tollen Monolog, den sie in der Mitte des Films dann irgendwann hält auf dieser Party, wo sie das erzählt mit, ja, sie wünscht sich eigentlich einen Menschen, den sie dann in so einem Raum sieht und die Blicke treffen sich und so, ne? Und das kommt ja komplett aus der Kalten. Das passt ja überhaupt nicht in dieses Setting da, dieser, dieser sehr noblen Ansicht ein, ne? Also es geht dann schon darum, auch aus den, ich sag mal so, gängigen Verhaltensmustern in verschiedenen sozialen Kontexten auszubrechen und so. Ich würde sagen, das ist dann so ein Punkt. Und es geht natürlich auch, das kann man natürlich auch auf filmische Art und Weise machen, ne? Also es gab mal, ich habe mich ja im Rahmen meines Studiums mal mit Stanley Cavell beschäftigt. Und da war das zum Beispiel so, dass sehr, sehr lange Einstellungen, die eine Person zeigen, das sieht man zum Beispiel bei Stella Dallas oder It Happened One Night, den hast du ja auch letztens mal gekauft, habe ich gesehen, ne? Dass da zum Beispiel sehr, sehr lange mal Figuren gezeigt werden, ohne dass die irgendwas sagen. Und dann richtet sich natürlich die Frage des Zuschauers, okay, über was denken die jetzt nach? Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, was man in Frances Ha auch findet, also so oder in diesem Film. Also bei Frances Ha zum Beispiel, in dem sie zum Beispiel in diesen Aufzug da in Paris, glaube ich, einsteigt, ne? Und, und der fährt dann so langsam hoch und sie schaut nur nach unten und das, dann kommt natürlich der Prozess in Gang, okay, über was denkt sie jetzt gerade nach? Ne? Und so ist das, glaube ich, auch gemeint.
Das stimmt. Ich würde ganz kurz, bevor wir nochmal in die Analyse gehen, Frances als Protagonistin des Films nochmal kurz so ein bisschen situieren. Ich hatte das schon mal so ein bisschen gerade in der kurzen Handlungsbeschreibung angesprochen. Aber was, glaube ich, vergessen wurde, ist, dass Frances eine sehr, sehr gute Freundin im Film hat, Sophie. Die beiden verbringen natürlich zu Anfang viel Zeit miteinander, dann so im Prozess des Erwachsenwerdens und oder des Erwachsenseins trennen sich dann auch mal die Wege durch die verschiedensten Gründe, durch Liebe, durch unterschiedliche Interessen vielleicht durch.
Die sind Mitbewohner, ne? So am Anfang. Vielleicht, also sie wohnen auch zusammen und so, ne? Also richtig genau, beste Freundin, kann man so sagen, ja.
Genau, also ja, beste Freundin, ich hätte habe auch vielleicht ganz am Anfang gedacht, dass es wirklich feste Freundin, also so so Girlfriend-Girlfriend-mäßig. Aber genau, das Ganze verwirft sich dann wieder und Frances ist einfach vom Anfang bis zum Ende in so einer Art Lebensstrudel drin und bringt sich selbst in Situationen und trifft selbst Entscheidungen, also Frances Ha ist wirklich das Zentrum der Handlung, auch meistens das Zentrum des Bilds, dieser verschiedenen Shots, da meistens auch alleine in verschiedensten Einstellungen, können wir vielleicht noch auf die ganze Filmästhetik drauf eingehen, und ja, versucht einfach, das möchte ich nochmal betonen, ihr Leben zu bestreiten. Und ich glaube, so kurz wie das jetzt war oder das jetzt wirkt, dass wir einfach in ein kurzes Leben schauen, unterstreicht schon so ein bisschen die Absicht des Mumblecores, dass man einfach kleine Menschen im Sinne von, also Menschen wie du und ich.
1,60 bis 1,70 circa.
Also ich glaube, Greta Gerwig ist relativ groß. Also ich glaube, da würde es gar nicht mal reinpassen. Die sieht zumindest im Film relativ lang aus.
Lang.
Ja.
Ja, okay.
Genau.
Kumpel, egal. Ja.
Ja. genau. Und ja, ist halt, junge Leute mit menschlichen Problemen, realitätsnah, Verzicht auf Effekte habe ich mir noch aufgeschrieben, also das ist vielleicht auch so charakteristisch für den Mumblecore und auch charakteristisch für Frances Ha, dass es keinerlei Effekte gibt. Es gibt diesen ganz plain schwarz-weiß Charakter, also so diese Farbgebung ist wirklich schwarz-weiß von vorne bis hinten durchgezogen, auch relativ körnig, also ich weiß nicht, mit was das gefilmt wurde, aber manchmal gibt es da so einige, also wie so Staubkörner, die manchmal so da und da knistern. Vielleicht ist das auch eine Absicht des Mumblecores, dass nochmal so diese analoge Generation der Filmtechnik da nochmal so ein bisschen aufgelebt wird, dass man sich nochmal altes Equipment schnappt und damit nochmal versucht, irgendwie einen Film zu drehen, der ja schon in seinem Äußeren alt anmutet, aber dann doch von den Menschen, von den Problemen und vom ganzen Zeitgeist und vom ganzen Narrativ her dann doch sehr aktuell ist. Und das setzt Frances H. dann auch in einen gewissen Kontrast. Und ich habe auch gelesen, dass Frances H. sehr viele Anleihen der Nouvelle Vague besitzt.
Ach ja, okay. So.
Also dass durchaus irgendwelche Zitate oder irgendwelche Verwandtschaften zur Nouvelle Vague bestehen, die dann wahrscheinlich irgendwie eingeflochten sind, sei es jetzt in irgendwelche Kameraeinstellungen, irgendwelche Zitate, in irgendwelche Sequenzen, die dann vielleicht irgendwas wie eine Hommage darstellen, wozu ich allerdings keine Auskunft geben kann, da ich dir schon gestern gesagt hatte, als wir über meine letzte Sichtung von Die Verachtung gesprochen haben, von Jean-Luc Godard, ja. Dass ich keine Ahnung von der Nouvelle Vague habe. Ich habe zwar verschiedene Filme von zum Beispiel Truffaut da und auf Mubi gibt es ja auch so ein paar Filme der Nouvelle Vague, aber ich habe mich da noch nicht so rangetraut und konnte auch deswegen, oder das war immer so ein kleiner Stock in meinen Speichen, als ich den Film gesehen habe, dass ich mir dachte, ach Mensch, würdest du jetzt mal die Filme kennen, würde dir der Film bestimmt mehr sagen. Mhm. Aber deswegen habe ich wirklich versucht, das zu einem, also den Film für mich so einfach zu verarbeiten, wie es nur irgendwie ging. Was dann auch gar nicht schwer fällt, wenn man sich einmal drauf einlässt. Genau, das nochmal ganz kurz so zur groben Einordnung, bevor wir jetzt so langsam in die Analyse schlittern.
Ich muss dazu sagen, dass ich auch über die Nouvelle Vague, also ich habe auch so gut wie keinen Film aus der Nouvelle Vague leider bisher gesehen. Ich habe das vor, ich habe ganz viel zu Hause davon, gerade von Godard, aber habe das bisher leider auch noch nicht geschafft, beziehungsweise es war einfach noch nicht so auf meinem Radar, dass ich das jetzt unbedingt mal abarbeiten, klingt so schlimm immer, ne? Aber dass ich das mal gucken muss unbedingt. Ich weiß aber theoretisch so ein paar Sachen darüber und es macht für mich auf jeden Fall relativ viel Sinn, weil gerade wenn wir darüber sprechen, dass wir in den 2000ern eigentlich dieses, dass wir in den 2000er, jetzt beginnt schon so ein Knistern, wie bei Frances H. im Bild, so, dass wir in den 2000ern eigentlich so eine Entwicklung hatten zum großen Blockbuster-Kino, was so dieses alte Hollywood, Old Hollywood wieder reproduziert hat, dass ja gerade in den 50er und 60er Jahren Europa vor allem mit der Nouvelle Vague so ein Gegengewicht dazu geliefert hat, ne? Also im Sinne von, dass es wirklich um Individuen ging, ne? um eben den normalen Menschen von der Straße, das klingt so absolut schlimm, aber auch, dass zum Beispiel ganz normale Arbeiter auf einmal eine Bildwürdigkeit wieder erreicht haben und so, ne, und wieder dargestellt wurden. Und dahingehend passt es ja ganz gut, dass man sich im Rahmen der Mumblecore-Bewegung auf solche Wurzeln dann auch bezieht, ne? Und das in gewisser Weise auch ästhetisch. Also du hast schon, wir können ja jetzt mal so in die Analyse der Ästhetik so ein bisschen reingehen. Ästhetisch geht es ja auch, wie du schon gesagt hast, darum, Frances H. ganz klar in den Vordergrund zu rücken. Ne? Also der Film trägt ihren Namen und der Film macht das ästhetisch auch vollkommen klar, dass es um diese Person in erster Linie geht. Ne? Also du hast schon gesagt, das ist in erster Linie ein Schwarz-Weiß-Film und wir haben da hauptsächlich, gerade in den Außenaufnahmen, jetzt muss ich mal ein bisschen umblättern leider, wir haben gerade in den Außenaufnahmen immer eine relativ klare Aufteilung in Vorder- und Hintergrund, wobei der Hintergrund eigentlich immer in so einer gewissen Tiefenunschärfe verschwindet, sodass er eigentlich eher schon eine rahmende Funktion hat, um eben die Figuren, die im Vordergrund sind, was halt meistens Frances H. ist, denn es gibt keine einzige Szene in dem Film, in der sie nicht vorkommt, eben in den Vordergrund zu rücken. Am Anfang hat neben ihr noch ihre Freundin Sophie eine ähnliche Bildwürdigkeit, aber das verschwindet dann auch so ein bisschen im Verlauf des Films, gerade wenn sie dann weniger in den Szenen in Paris und so, wenn sie eigentlich nicht mehr da ist, ne? Und so. Man muss aber jedoch sagen, dass beide Flächen, sowohl dieser tiefen und scharfe Hintergrund und der Vordergrund, immer auch so eine oder immer sehr viel Bewegung beinhalten, sagen wir es mal so. Also wir sehen auch im Hintergrund in dieser Tiefen und Schärfe immer wieder irgendwelche Leute langlaufen, wir sehen irgendwelche Vögel fliegen, wir sehen LKWs fahren, Autos und so weiter. Das heißt, der Film macht schon deutlich, dass es sowas wie eine Außenwelt und so eine Gesellschaft drumherum schon noch gibt. Ne? Mhm. Die ist noch nicht besonders relevant jetzt erstmal für die Geschichte von ihr.
Es wirkt auch stellenweise vielleicht wie so ein Dokumentarstil, dass man eine Person auf ihrem Lebensweg begleitet in verschiedenen Situationen, dass man sie mitten vor die Kamera stellt, vielleicht filmt, vielleicht nicht zur Rede stellt, dass jetzt, sage ich mal, so die dritte Wand gebrochen wird, aber dann doch schon Wie du gerade sagtest, in dem Bild Mittelpunkt stellt, hinten ringsherum pulsiert das Leben. Ja, es ist, glaube ich, der Central Park oder so, ja, oder meine Kreuzung oder meine Straße. Hm.
Wo in Paris einfach, an der Ampel auch, ne,
richtig,
die Menschen, genau, auf einmal, ja, ne, und immer wieder hat man andere, genau, Menschen auch, ja.
Und es wirkt einfach sehr natürlich und ungestellt und einfach nicht arrangiert, anders als jetzt vielleicht das in Hollywood-Filmen der Fall wäre. Hm. Aber man hat so das Gefühl, man bekommt jetzt hier ganz private Einblicke in ein Leben und so ist es ja auch. Allerdings kann man ja, glaube ich, sagen, dass es zwar alles improvisiert ist, aber ich habe zum Beispiel in Vorbereitung ein Video gesehen, es war kein Making-of, es war mehr ein Interview mit Greta Gerwig. Und dort wurde gesagt, dass also gerade diese Situation des Mumblecore-Films nochmal eine ganz andere Ebene des Schauspielens zulässt, weil man zwar niedrige Produktionskosten hat und das genau der Faktor ist, der zulässt, dass man auch ohne Zeitdruck spielen kann. Und so kam es halt, dass man manche Szenen 20, 30, 40 Mal gespielt hat, bis sie eben einfach in dem Sinne perfekt waren, dass sie in den Film passten. Mhm. Oder zum Film passten, nach Meinung Noah Baumbachs oder auch Greta Gerwigs, die da auch relativ mit viel zum Film beitrug, zum Film schaffen. Hm. Ja, und das fand ich ganz interessant, dass es sehr natürlich wirkt, dass es auch teilweise improvisiert sein soll, dass es ja einfach so einen ungezwungenen, vielleicht auch schon, ja, nicht amateurhaften Charakter hat, aber vielleicht, dass es schon so in diese Do-it-yourself-Richtung geht. Hm. Aber dann doch so viel Absicht und ja, einfach Plan dahinter steckt, was man aber so gar nicht merkt, was da diese Naturalistik gerade dieses Films dem er zuträglich ist, genau.
Hm. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es in gewisser Weise so ein bisschen dokumentarisch wirkt, aber dann gibt es wiederum andere Aufnahmen, die eigentlich fast keinen anderen Schluss zulassen, als dass es streng arrangiert ist. Also ich finde, dass man gerade in den Innenaufnahmen dann doch eine sehr, sehr große Formstrenge merkt, die auch dafür sorgt eben, dass sie auch, ohne dass man eben diesen Zugriff auf eine Tiefenunschärfe hat, also die dafür sorgt, dass Greta Gerwig bzw. dass Frances dann immer noch im Vordergrund steht. Mhm. Ne? Ich erinnere mich da sehr, sehr stark an dieses Bild von der Weihnachtsfeier bei der Familie, wo sie zum einen im Zentrum ist und wo sich zum anderen, wo sie zum anderen die einzige Figur ist, die richtig klar den Blick in Richtung Kamera hat. Alle anderen schauen so ein bisschen in die andere Richtung oder der Blick richtet sich so ins Zentrum zu ihr. Ne? Also alles richtet sich auf Greta Gerwig in dem Fall. Ne? Und dahingehend gibt es schon eine gewisse Formstrenge. Ne? Also es wird immer noch viel Raum für Bewegung gelassen und für Improvisation. Aber der Film ist schon in gewisser Weise ziemlich stark durchgeplant, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das ist auch witzig, dass du ein Interview mit Greta Gerwig gefunden hast. Ich habe nämlich auch eins gefunden und die Äußerungen widersprechen sich so ein kleines bisschen.
Ach so.
Das finde ich ganz witzig.
Okay.
Weil in dem anderen Interview, was ich gesehen habe, war es so, dass sie gesagt hat, dass, also es geht schon im Mumblecore natürlich darum, so ein bisschen auch autobiografische Themen zu bearbeiten. Und sie hat in dem Interview gemeint, dass diese Bearbeitung und das Selbst sozusagen und das Einfließen ihrer eigenen Persönlichkeit eigentlich eher im Drehbuchschreibprozess entstanden ist. Mhm. Das heißt, sie hat sich zusammen mit Noah Baumbach dann Dialoge und Situationen im Vorfeld ausgedacht sozusagen, wo sie dann sozusagen überlegt hat, okay, was würde ich in dieser Situation sagen, was würde ich tun und so weiter. Und das wurde dann im Prinzip übernommen. Und ich finde, das merkt man in Dialogen auch in gewisser Weise an, da sich die Figuren ja auch relativ selten so, sagen wir mal, unterbrechen oder so. Mhm. Ne? Es gibt immer so eine klare Reihenfolge. Ja. Es ist nicht wie in einem Tarantino-Film oder so. Ne? Mhm. Das heißt, es hat auch so ein bisschen was Theaterhaftes irgendwie, ne, was man da so sehen kann. Mhm. Und dahingehend kann man schon wieder eine Frage stellen, ob die Dialoge wiederum eigentlich Mumblecore-mäßig sind, wenn man diese Definition von Mumblecore verwendet, die wir gefunden haben. Mhm. Ne? Weil ja eigentlich das Natürliche dann eher Pre-Production, ist das, glaube ich, entsteht, ne? Und das Natürliche. Und dass eigentlich die Improvisation sich dann eher auf sowas wie Gestik und Mimik dann wahrscheinlich bezieht, ne?
Hm. Also, So genau habe ich mich gar nicht mit der Definition von Mumblecore beschäftigt. Aber wenn es so ist, dass dieser Prozess des Filmdrehens dann fast schon improvisiert ist, dann ja. Also für mich kam es so rüber, dass manches schon improvisiert, also zum Beispiel die Szene, in der Frances am Tisch sitzt mit diesen Freunden, wo es ums Kind ging, die eine Wohnung in Paris haben. Hm. Ich denke, im letzten Drittel des Films sitzt Frances H. mit Personen am Tisch. Man unterhält sich, man isst. Und im Zentrum ist natürlich wieder Frances und das Gespräch lenkt irgendwie auf sie. Sie hat das Wort und interagiert so ein bisschen mit ihren Banken, mit ihrem Sitznachbarn. Und das Ganze gerade in der Szene, dieses Gespräch wirkte schon sehr improvisiert. Also ich glaube schon, dass manche Sachen improvisiert sind, aber ich glaube, man muss die Vorstellung so ein bisschen loslassen, das bedeutet, das Improvisieren bedeutet, dass man das einmal dreht und dann hat man es. Hm. Sondern improvisiert kann ja dann durchaus 10, 20 Mal, also man versucht halt das so lange, bis es zwar improvisiert, aber trotzdem irgendwo in dem Sinne des Mumblecores dann vielleicht perfekt ist oder den Vorstellungen der Improvisation entspricht. Hm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt alles in einem Rutsch durchgedreht wurde, sondern dass da schon eine gewisse Strenge herrschte, die dann aber auch wieder Raum gab zur Improvisation an den oder den Stellen, die es ja einfach zuließ. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass, also ich rede jetzt schon über einige spezielle Szenen, ist natürlich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer doof, die den Film überhaupt nicht kennen, aber am Ende, relativ am Ende, arbeitet Frances so als Kellnerin oder so als Einschenkerin, ist also auf so einem gewissen Bankett angestellt mit einer Weinflasche, hohe Persönlichkeit irgendeiner Universität bei Laune zu halten und ihr das Glas zu füllen und so weiter. Und auf einmal fängt diese Persönlichkeit an, mit irgendeinem Kunststudenten zu knutschen. So, und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht mal so eine Situation war, wo man sich dachte, wie Leonardo DiCaprio in Django aufs Glas haut, was natürlich eine super Szene ist, dass die sich dann dachte, ach komm, Kunststudent, jetzt schnappe ich dich einfach mal, wir knutschen uns jetzt hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann manchmal so Szenen sind, die voll passen und die richtig gut das Ganze ausfüllen und in die Kerbe des Films schlagen. Und das, genau die Szenen dann aber improvisiert sind. Also das kam jetzt gerade so in den Sinn. Und dass das dann vielleicht auch so die kommenden Szenen oder die Gespräche zwischen Frances und Sophie in der Szene lenkte. Also das nochmal ganz kurz zur Improvisation. Also ich glaube, da gibt es schon einige Szenen, wo man sagen kann, ja, hier, Mensch, hätte sein können.
Ja. Und trotzdem geht es ganz viel um Natürlichkeit auch, ne? Also das merkt man den Szenen einfach an, dass sie relativ viel Spaß beim Spielen haben, die ganzen Figuren, ne? Und es geht auch um einen sehr klaren Realitätsbezug, wie man es im Mumblecore ja auch hat, ne? Das, was lustigerweise eigentlich einem auch erst ein bisschen bewusst wird, wenn man sich mit den Umständen beschäftigt, mit denen der Film gemacht wurde. Also eigentlich mit dem, was nach dem Film so ein bisschen passiert. Dass zum Beispiel die Eltern von Frances auch tatsächlich die Eltern von Greta Gerwig in der Realität sind und so. Ne? Das sind dann so Bezüge, die dann halt da reingehören. Okay, ne? Wo man dann im Nachhinein nochmal ganz klar bekommt, ja, es geht hier auch um mich irgendwie. Ne? Es geht auch um mich, um mein persönliches Leben, um mich als Schauspielerin. Ich will hier was offenbaren von mir auch. Ne? So, das kann man sagen. Ja, dann können wir ja so ein bisschen in die Thematik eigentlich einsteigen, oder? Oder in die einzelnen Themen.
Ja. Gleich zu Anfang würde mich mal interessieren. Also, wir haben jetzt kurz über den Film Frances H. gesprochen. Der Film heißt Frances H. Aber was hältst du denn von der Person Frances H.? Also, könntest du dir vorstellen, dass das eine Person ist, mit der du mal einen Kaffee trinkst, oder sagst du, das ist so ein Mensch, mit dem würde ich eigentlich im richtigen Leben nicht klarkommen? Ich habe mir ganz oft so die Frage gestellt oder mich hineinversetzt. Also klar, man ist jetzt irgendwie so Mitte, Ende 20 und hat einige Parallelen, aber dann wieder einige Sachen, wo man sich so denkt, so, boah, Mensch, echt jetzt? Da hätte mich mal interessiert, was du rein vom Charakter der Figur Frances H. hältst.
Ich, also ja, auf jeden Fall würde ich mich gerne mit ihr unterhalten, logisch, ne? Also das war auch was ich mir im Verlauf des Films so ein bisschen immer wieder gedacht habe. Ich habe mich schon so ein bisschen verliebt in die gute Frau, muss ich sagen, ne? Also es und das kommt vor allem eben durch diese durch dieses nicht konventionelle, durch dieses auch fehlerhafte und so weiter hervor, ne? Durch diese auch dieses Ziellose und so, ne? Und das ist so eine gewisse Ziellosigkeit, mit der ich mich und mit der sich, glaube ich, auch viele in unserem Alter auch ziemlich gut identifizieren können, ne? Also, dass man eben nicht so genau weiß, was man jetzt eigentlich machen soll. Will man jetzt in einen festen Job, den man für sein Leben lang behält? Will man in eine feste Beziehung, ne? Diese Unentschlossenheit, die eigentlich dazu führt, dass man in so einer dauernden Reise ist. Und das ist schon was ich wahnsinnig sympathisch finde und wo der Film einem auch so ein bisschen sagt, dass man nicht unbedingt alleine ist, ne? Mit all diesen Gedanken. Und von daher auf jeden Fall würde ich mit Frances einen Kaffee trinken, klar. Und du auch, oder was?
Ja, also ich glaube, dass Frances H. ein Mensch ist, mit dem man sich mal ganz gut unterhalten kann. Ich glaube, sie ist sehr ich habe sie jetzt so als sehr chaotisch wahrgenommen, als manchmal dann doch relativ altklug und desillusioniert, dass sie halt manchmal sagt, ach, zum Heiraten bin ich irgendwie zu groß und das klappt doch eh nicht mehr. Mit den Gedanken habe ich mich schon längst abgefunden, dass da schon so eine gewisse Nüchternheit oder vielleicht so Lethargie vorherrscht, dass sie sich so sagt, ach, komm, bin 27, bis jetzt ging nichts, dann wird in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich auch nichts gehen. In manchen Momenten schimmert das so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht mit so einem gewissen Unterton, das habe ich nicht mehr genau im Kopf, ausgesprochen wurde, als sie sich da, glaube ich, mit ihrem einen Mitbewohner, dem Kumpel von Adam Driver, unterhält, als der auf dem Bett liegt.
Ah, mit Benji.
Benji, genau. Da, in der Szene passierte das, glaube ich, dass sie meinte, sie sei zum Heiraten zu alt. Und auf der anderen Seite ist sie dann halt wieder so wirklich infantil und kindlich und bricht halt manchmal so aus den Konventionen aus und möchte dann eben irgendwie mal auf offener Straße mit ihrer gleichaltrigen Freundin irgendwie kämpfen oder so.
Ja,
einfach mal so boxen. und da, also das ist unkonventionell, ungewöhnlich. Man muss sich... Ja, also man hat ja auch selbst jetzt als erwachsener Mensch sich irgendwo integriert und hat gewisse Normen und irgendwie, Riten klingt jetzt schon wieder zu religiös, aber hat so eine gewisse Etikette übernommen, die einen gesellschaftsfähig macht. So, und dazu gehört natürlich nicht, dass man sich mit Kumpels auf offener Straße irgendwie kloppt. Und das wirkt dann
letzte eben Woche hat's dir gefallen, also.
Und das wirkt dann eben erstmal komisch oder ungewöhnlich, vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Aber wenn man sich da so ein bisschen reindenkt, so, was spricht denn jetzt eigentlich dagegen, dass man halt einfach mal da ausbricht, dann sind das einfach nur irgendwelche aufoktroyierten gesellschaftlichen Regeln und Normen, die wahrscheinlich ihre Berechtigung haben, aber die man einfach ohne es zu hinterfragen so annimmt und indem man sich so bewegt und nach der Schule wirst du studieren und nach dem Studium wirst du arbeiten, dann wirst du heiraten, wirst du einen Hund haben und Kinder und so weiter, ein Haus. Und sobald man da rausfällt, ist man quasi schon exkludiert aus der Gesellschaft und man ist irgendwie eben nicht mehr gesellschaftsfähig und kreist so wie so ein Stück Weltraumschrott im großen Nichts irgendwo umher und findet nicht so richtig seine Heimat. Da habe ich mich dann schon ein bisschen auch wiederentdeckt, aber der Prozess dahin, dass ich mir gedacht habe, ach, eigentlich... Also eigentlich hat nicht irgendwie Frances H. den Schaden, sondern eigentlich ist das vielleicht so ein bisschen unsere Verklemmtheit oder unsere persönliche Komplex oder Neurosen, dass man so ein bisschen neurotisch ist, die dann letztendlich einen da so angebiedert oder so, so mit Hand vor Mund gehalten, so, boah, Mensch, was macht die da die denn halt? 27, wie kann denn das sein?
Ja,
also die Momente gab es auf jeden Fall. Und die haben Frances H. für mich sympathisch gemacht.
Ja,
genau.
Sie verweigert sich einfach diesem Eingliedern in so eine Gesellschaft eigentlich, ne? Also da gibt es relativ viele Szenen, die das zeigen und auch Szenen, die rein für sich relativ symbolisch stehen. Zum Beispiel, dass sie dann über die Straße tanzt zu David Bowie, ne? Was ja absolut fantastisch ist, ne? So als ob sie von niemandem beobachtet wird, ne? Und da dachte ich mir auch so, wie oft denkt man sich das, wenn man irgendwie einen richtig geilen Song im Ohr hat auf der Straße, dass man jetzt einfach losbamsen würde, ne? Und es aber nicht kann, ne? Oder dann aus einer gewissen Verlegenheit nicht macht. Und sie, auch sonst will sie sich eigentlich überhaupt nicht eingliedern in diese Erwachsenenwelt oder diese Erwachsenenlogik, ne? Also sie verweigert sich ja zum Beispiel selbst schon einem Freund, ne? Also das, also es gibt ja diese Szene, in der Adam Driver sie so auf die Schulter greifen will und sie so, ne? So, ne? Oder genauso eigentlich auch mit Benji, ne? Und Benji ist ja, das ist ja das Grandiose daran, das ist ja überhaupt kein aufdringlicher Mensch oder sowas, aber trotzdem denkt man sich ja, die als Zuschauer, die verstehen sich so gut, warum läuft das nicht, ne?
Ja.
Das finde ich absolut toll gemacht. Und genau, also diese Inszenierung als Individuum. Und das Tolle ist an dem Film, dass er eigentlich herausarbeitet, dass dieser Wunsch nach Individualität und nach was Echtem und Emotionalem und so, dass der auch in anderen Menschen zu finden ist. Ich finde das so toll, das wird in dem Gespräch gezeigt bei der Verwandtschaft von dieser Freundin, bei der sie schlafen konnte, dieser Co-Tänzerin, da hält sie ja diesen Monolog. Ne? Und was vor dem Monolog passiert ist, dass der eine Typ da so einen total schwachsinnigen Satz raushaut, im Sinne von, ich glaube, dass ich in Wirklichkeit besser aussehe als, ich glaube, im Spiegel oder auf Fotos oder irgendwie sowas. Ne? Und es ist natürlich komplett irrelevant zu sagen. Ne? Es ist ja total langweilig und irgendwie Quatsch. Und dann hält sie diesen Monolog nach wirklich tiefen Sehnsüchten, was ich schon gesagt habe, dass er halt so ein Monolog, der halt komplett eigentlich aus diesem ganzen Schema hinausfällt, in dem sie sich, oder diesem Kontext, in dem sie sich da bewegt. Und dann erntet sie auch diese verliebten Blicke eigentlich schon, ne? Und im Anschluss, wenn sie dann geht, gehen ja alle nochmal hin zu ihr hin und wollen sich unbedingt von ihr verabschieden, wo man aber im Vorfeld dann bei dem Gespräch am Tisch das Gefühl hatte, ja, eigentlich ist sie ein bisschen isoliert, ne? Und eigentlich hat keiner so wirklich Verständnis für sie, ne?
Ja.
Also sie weckt schon diese Echtheit eigentlich, oder dieses Bedürfnis nach einer größeren Individualität bei anderen Menschen auch. Oder nach Sehnsüchten, die vielleicht innerhalb dieses ganzen Alltags, des Alltags, also ein bisschen unterdrückt werden oder verloren gehen, ne? Ist so ein bisschen artverwandt zu, warum läuft Herr R. Amok, nur nicht ganz so radikal vielleicht.
Aber mit einer ganz anderen Mentalität, also es ist halt alles positiv. Also ihr Leben verläuft demnach, wenn man es jetzt aus einer, von einer, eben dieser gesellschaftlichen Norm betrachtet, würde man sagen, Mensch, was ist das für eine Traumtänzerin? So, ich habe mich auch immer an diese Slacker-Movies erinnert gefühlt, wie zum Beispiel, ich hatte mal einen Text geschrieben zu Igby Goes Down von Burr Steers, auch so einem männlichen, gespielt von Kieran Culkin, Macaulay Culkins Bruder, der einfach so ein Taugenichts ist, ja, der auch in die Großstadt geht, ich glaube, es war auch New York, und dort einfach so ein bisschen, ja, rumfaulenzt, einfach so ein bisschen mal hier, mal da ist, mal da, quatsch mal hier, quatsch mal da, ein bisschen rumsitzt und einfach nicht zum gesellschaftlichen Wohl irgendwie beiträgt, geht nicht zur Schule, geht nicht arbeiten und macht auch andere, ja, angesehene Sachen nicht, wo man jetzt sagen würde, oh, hier, Mensch, der betätigt sich ehrenamtlich oder ist irgendwie sehr sportlich, oder ja, was auch immer. Und da habe ich Frances H. auch so ein bisschen gesehen, die ja schon gewillt ist, irgendwas zu tun, aber dann zum Beispiel auch bei einem Jobangebot sagt, was, Büroarbeit? Nö, mache ich nicht. Ich will tanzen, Büroarbeit, ich würde zwar Geld verdienen, könnt ihr mir davon mein Studium finanzieren und mein Leben würde eigentlich in geordneten Bahnen laufen, aber sie sagt dann halt mit ihrer ja kindlichen Naivität, nö, das möchte ich nicht. Und da, genau, eben dieses, diese Slacker-Filme oder ich glaube, ich in manchen Texten wird es auch als Boheme bezeichnet. Mhm. Also eine weibliche oder eine Person, die sich dem Schönen und Guten, diesen musischen Sachen widmet, die künstlerisch tätig sein will, was aber in unserer heutigen Gesellschaft nicht irgendwie als Broterwerb dient, sondern eher so als Hobby, so nebenbei. Also damals im antiken Griechenland war ja das große und erstrebenswerte, dass man eben nicht arbeiten musste, um sein Geld zu verdienen, sondern dass man sich den ganzen Tag eben dem widmen konnte, der Musik, dem Tanz, der Schrift.
Gearbeitet haben Sklaven sozusagen.
Richtig, genau, ja. Genau. Das hat sich heute so ein bisschen gewandelt und da ist Francis H. vielleicht auch wieder so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und ist halt so ein konterkariert so diese gesamte Gesellschaft und zeigt eigentlich, dass ein Mensch mit diesen Interessen oder mit dieser Mentalität oder diesem Lebenssinn eigentlich keinen Platz hat und mehr Last und fast schon, also nicht als Parasit, aber schon so ein bisschen als ja irgendwie lästig angesehen wird. So schnort hier und da, darf ich hier pennen, darf ich dort pennen? Können wir die Miete nicht irgendwie verringern? Ich habe diesen Monat nicht so gut Geld verdient. Das sind heute alles Sachen, bei denen man sagen würde, dann bekommt man dein Leben auf die Kette. Und dann reden wir weiter. Erstmal gehst du arbeiten und dann sparst du erstmal ein bisschen Geld. Und dann, keine Ahnung, ja, gehst du nochmal zur Schule, machst einen Abschluss oder so, was weiß ich.
Ja.
Genau, und in dem Sinne habe ich da in meinen Mitschriften Francis H. so ein bisschen diesen Slacker-Tum eingeordnet. Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein anderer Slacker-Film, aber ich habe nur, wie gesagt, ich bin drauf gestoßen, als ich den Text zu Igby Goes Down geschrieben habe, übrigens mit Jeff Goldblum, also auch kein so kleiner Film, ein sehr, sehr cooler Film, hat mir sehr gut gefallen. Und da, ja, ist Francis H. so ein bisschen dieses weibliche Pendant, aber da steckt natürlich noch viel mehr dahinter als ja, dieses einfache Rumgammeln.
Ja, so. Es gibt ja, also auf jeden Fall, also es geht schon darum, dass man sich nicht so wirklich in diese Arbeitswelt eigentlich auch einfügen möchte, weil man genau weiß, dass man da ja wahrscheinlich was tun wird, womit man jetzt im Alltag oder mit seinen persönlichen Leidenschaften nicht so wirklich, kann man das nicht wirklich verbinden, ne? Also es geht schon darum, dass hier unbedingt die Hoffnung hat, so lange sozusagen rumzukommen, bis sich die Möglichkeit vielleicht als Tänzerin ergibt oder so, ne? Ja, und sie muss dann am Ende einsehen, dass das leider nicht funktioniert, ne? Also im Prinzip geht es ja darum, so ein bisschen seine Träume aufzubewahren und die weiterhin zu verfolgen, ne? Es geht eigentlich darum, nicht wirklich erwachsen zu werden, leider, in diesem Sinne, ne? Also erwachsen, das meine ich jetzt gar nicht positiv konnotiert oder im Sinne von, dass das so sein muss, aber das bedeutet in unserer heutigen Gesellschaft ja eben Arbeiten auszuführen, die nicht unbedingt, mit denen man nicht wirklich eine persönliche Verbindung jetzt hat oder sowas, ne? Also ich komme gerade nicht auf den Begriff, aber ist auch egal. Das Schöne ist, dass wir in dem Film eigentlich mit der Freundin Sophie das Gegenteil von ihr sehen, beziehungsweise einen Menschen sehen, der eigentlich an genau dem gleichen Punkt startet, aber dann eben diesen Weg in die Erwachsenenwelt geht, ne? Also die dann diesen Job bekommt. Es gibt dieses tolle Telefonat, in der Francis, bei dem Francis, glaube ich, in so einem Café sitzt. Nee, warte mal, wo ist sie da? Ah, weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall bekommt man dann sozusagen den Schnitt zur Wohnung von Sophie und sie sitzt da in diesem total sauberen Zimmer mit dem Apple-Rechner noch davor, ne, und gerade am Arbeiten und dann erfährt sie auch noch, ja, Sophie heiratet jetzt demnächst, ne. Aber eigentlich geht es in dem Film oder geht es Francis ja darum, sich dem in gewisser Weise zu verweigern und sie will eigentlich dieses alte Leben mit ihrer Freundin zurück, ne. Ja, ja. Und das ist auch das, was der Film dann so ein bisschen rausstellt, ne. Und Sophie will ja dann auch zu ihr zurück, ne. Das, beziehungsweise für diese eine Nacht dann ist das ja so, ne. Das Schöne ist, dass das auch inszenatorisch in gewisser Weise so geregelt wird. Es gibt ja dann dieses Treffen zwischen Francis, Sophie und Sophies Freund, die holen sich da, oder die werden da am Bahnhof oder am Flughafen oder irgendwie sowas war das abgeholt und dann gehen sie in diese Bar, wo, in der Francis dann sich diese Flasche Wodka bestellt. Und auch da ist der Freund eigentlich abwesend. Es gibt sogar in der Einstellung, wenn man Sophie sieht, verschwindet ihr Freund sogar in der Tiefenunschärfe. Der ist gar nicht mehr anwesend so richtig, ne? Okay. Es geht nur noch darum, ob jetzt diese Freundschaft zwischen Francis und Sophie weiterhin besteht. Und der Typ ist eigentlich komplett irrelevant in der Situation. Ne? Es geht nur darum, wendet sie sich wieder zu ihrem Freund in der Tiefenunschärfe hin oder eben nicht. Ne? Und das ist auch inszenatorisch ganz, ganz großartig gelöst. Überhaupt, wie Greta Gerwig immer wieder auch in Innenräumen ins Zentrum der Handlung gerückt wird durch die Tiefenunschärfe. Also das ist auch bei dem Gespräch, was wir jetzt schon öfters hatten, bei der Freundin, ne, mit ihrer Familie ist das so, dass auch in den Momenten, in denen die Einstellung in der Greta Gerwig in der Einstellung ist, dass da auch die anderen Leute praktisch in der Tiefenunschärfe verschwinden. Ja. Es wird immer schärfer, je näher man sich mit dem Blick zu Greta Gerwig hin bewegt. Ne? Der Film macht hier wirklich deutlich, es geht um diesen individuellen Menschen und darum, dass sie sich eben nicht dort einfügen soll. Was sie dann im Endeffekt aber auch zwangsläufig machen muss, muss man sagen, gegen Ende. Ne? Was aber auch in gewisser Weise, das ist ja nicht schlimm, das ist ja irgendwie auch ein harmonisches Ende, kann man sagen. Ne? Sie hat ja jetzt einen festen Job erstmal.
Ja.
Ne?
Ja.
Und behält sich ja, das zeigt ja die letzte Einstellung, wo wir ja dann den Bezug zum Titel hinbekommen, warum der Film eben nicht Frances Halliday heißt, behält sich aber diese Fehlerhaftigkeit und diese Individualität in gewisser Weise immer noch bei. Ne? Also es geht dem Film eigentlich darum, einen Zwischenweg zu finden zwischen der Individualität und dem Eingliedern in eine Gesellschaft. Ne? Sozusagen.
Genau. Und dadurch zieht sich von vorne bis hinten, was eigentlich konsistent bestehen bleibt, ist natürlich der Wunsch, Frances natürlich ihr Leben zu leben, so wie sie sich vorstellt, aber auch die Freundschaft zu Sophie. Denn an vielen Stellen im Film wird immer wieder darauf rekurriert, auch als Sophie dann nach Japan geht, heiraten möchte und so weiter. Man kommt immer wieder zurück und es wird einfach deutlich, dass es die Erhaltung einer Freundschaft oder gerade die Freundschaft zwischen Frau und Frau vielleicht eine unglaublich feste Bindung hat oder etwas ist, was es wert ist, über die Jahre durch alle Umstände irgendwie zu schützen und zu bewahren. Und das ist gerade im Film, auch wenn der Film Frances Ha heißt, ein Motiv, was sehr, sehr, sehr zentral ist, die Freundschaft.
Auf jeden Fall.
Und gerade am Ende, als sie da als ihre Choreografie aufgeführt wird mit diesen Tänzerinnen und Tänzern, sieht man dann ja auch alle Gesichter, die eigentlich dann wieder so im ganzen Filmverlauf aufgetreten sind. Also die ganzen Freundinnen und Freunde, wie sie da sitzen und ihrem Werk, ihrem Schaffen dann nochmal, sag ich mal, mit breiten Grinsen allesamt zuschauen. Ein sehr, sehr versöhnliches Ende, das dann aber am Ende auch zeigt, dass doch eine gewisse Struktur, also sie nimmt dann einen festen Job an, sie ist dann im Büro, sie muss telefonieren, sie muss recherchieren oder muss halt mit Leuten irgendwie kommunizieren über Schrift oder Telefonie. Und geht einfach dem Rat nach, der durch eine ältere Frau ihr so aufgetragen wurde. Also von dieser Company, von dieser Tanz...
Ihre Chefin, dann
ist genau, das richtig, Prinzip, diese kurzhaarige.
Ja.
Genau, die hatte ihr ein Angebot in Aussicht gestellt, was sie erst abgelehnt hat. Und das hat sie dann ja angenommen.
Ja.
Weil sie vielleicht auch gemerkt hat, oh Mensch, ich komme jetzt ja vielleicht doch nicht so zu Rande, wie ich das gern wollte. Vielleicht nimmt man ja nochmal so ein bisschen Struktur auf und das ist dann eben, was du gesagt hast, dieser Mittelweg zwischen dieser Individualität und ich nenne es immer irgendwie Gesellschaftsfähigkeit. Ich finde, man muss auch so so gewisse Abstriche machen in seiner Individualität. Natürlich geht die nur so weit, solange sie irgendwie keinen anderen stört oder solange man sich selbst in irgendeiner Art und Weise nicht schadet. Also so lange ist es natürlich von außen hin irgendwie vertretbar. Und das gesteht der Film dann schon ein. Also es ist kein Film, der jetzt aufruft zur Anarchie und zum blanken Individualismus. Das wird dargestellt, das wird versucht durch Frances Ha in einer in sehr sachten Bildern. Also ich glaube, der Film ist ab 6 freigegeben von der FSK. Und der Film arbeitet nicht mit irgendwelchen Extremen oder mit irgendwelchen großartigen Bildreizen, die einen jetzt fordern würden. Also es geht weder um Drogen, es geht weder um Gewalt, es geht um keinerlei Kriminalität. Es geht wirklich um dieses Leben eines, es ist schwierig auch desorientiert zu sagen, aber eines Mädchens oder einer Frau, die unwillig ist, sich der Etikette oder den Schablonen der Gesellschaft zu beugen, obgleich sie ja aus einer sehr bürgerlichen Familie kommt, die ja da irgendwo in, nicht Connecticut, die in Sacramento oder irgendwo wohnt. Ein Haus, ein Hündchen, Familie, feiern Weihnachten nach bestem Wissen und Gewissen, also wie es halt gemacht wird, mit Lichterkette, mit Baum, mit es werden irgendwelche alten Geschichten erzählt und sie hat diese Safe Zone ihres Elternhauses, dass ihr dann aber auch irgendwie wieder nicht reicht. Also man sieht sie dann bei ihrer Familie, sie geht dahin, um einfach mal so ein bisschen Kraft zu tanken, sich zu ordnen. Aber man merkt dann immer so, muss ich mich jetzt hier über jeden einzelnen Weihnachtsstern unterhalten, wie ich den mal vor 20 Jahren gebastelt habe? Weiß ich nicht. Und dann entschließt sie sich wieder, komm, ich gehe wieder nach New York. Und auch gerade die Auswahl dieser Stadt New York, das ist natürlich auch, also das sehr, sehr bedeutungsschwanger, dass genau New York ausgesucht wird. Also es wird ja auch im Film irgendwie als die Künstlerstadt schlechthin bezeichnet und auch natürlich als die Hollywood- oder Filmstadt ganz, ganz großer Filme. New York ist ja schon eigentlich auch ein eigener Filmmythos. Wir hatten letztens gemeinsam den Film Cruising gesehen, der zum Beispiel ein Bild New Yorks liefert. Oder es gibt auch natürlich Patrick Bateman, American Psycho, der auch in New York ansässig ist, der noch auch noch mal ein Bild liefert. Dann gibt es natürlich Gotham City, Batman, der ist natürlich dann auch irgendwie mit New York verquickt und viele andere Filme.
Ja.
Und da reiht sich Francis H., obgleich es ein sehr kleiner Film ist, ganz frech mit einem großen Kontrast zu den ganzen anderen riesen aufgeblasenen New York-Filmen.
Ich würde bei New York-Filmen würde ich vor allem auch nochmal in Bezug zu Woody Allen ziehen, weil Woody Allen ja im Prinzip der große oder einer der großen New York-Chronisten ist. Nur hat er dort in seinen Filmen mehr oder weniger romantische Liebeskomödien dann gedreht oder Komödien, sagen wir es mal so, es geht nicht immer nur um Romantik, aber vor allem um Romantik, ne, wenn man so an so ein paar Filme von ihm denkt. Und das ist ganz interessant, dass ja Francis H. dahingehend eigentlich einen ähnlichen Weg geht. Es ist auch eine Komödie, die so ein bisschen auch auf romantische Liebeskomödie hinauslaufen könnte, das allerdings dann nicht tut. Ne? Also wir sehen ja, du hast eben schon erwähnt, dieses heitere Familienfest zu Weihnachten, in dem sie sich dann am Anfang sehr, sehr wohl fühlt, was sie dann aber immer mehr ablehnt und eigentlich weg möchte. Ne? Und man kann sie sich dann im Verlauf des Films eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass das bei ihr irgendwie mal so geschehen wird. Und im Gegensatz zu Woody Allen, wo eben die Stadt New York dann später so als Schauplatz stattfindet, in dem die Liebe sozusagen erblüht, ne? Und in dem die Leute zusammenkommen sozusagen, geht's hier dann eigentlich eher um Freundschaft. Das heißt, es geht, was du ja schon gesagt hast, aber es geht eher darum, eben nicht auf der Suche nach einem Mann zu sein, sondern, oder sagen wir mal so, diese Normen zu erfüllen von im Sinne von Mann und Frau gehören zusammen und so weiter, ne? Und man muss dann irgendwann eine Familie gründen und so weiter und das wird alles ganz romantisch und toll. Sondern es geht eher darum, sagen wir mal so, die Aspekte seines Lebens, die man selber frei bestimmen kann, indem man nicht abhängig ist. Also jeder muss einen Job irgendwie sich besorgen, damit er arbeiten muss, damit er Geld verdient. Aber die Aspekte außerhalb, die sind variabel und die kann ich immer noch selbst bestimmen. Und deswegen passt es ja auch so toll, dass der Film erstmal so ein bisschen auf romantischer Film hinausläuft, gerade mit diesem Monolog, in dem sie ja sagt, ich wünsche mir jemanden, den ich auf irgendeiner Man ist auf einer Party und man blickt durch all diese Menschen und man erblickt dann auf einmal diese eine Person und weiß, wir gehören zusammen und der Blick sozusagen ist das Verbindende, ne? Und es muss kein sexuelles Interesse sein, aber es gibt so, man ist so in so einer eigenen Welt, ne? Und man denkt sofort, okay, das muss ja dann irgendwie ein Mann sein. Das könnte ja Benji zum Beispiel sein, der ja so als der perfekte Freund von ihr praktisch schon etabliert wird, ne? Der sie dann auch der ihr auch anbietet, ja, soll ich die Tür auflassen und willst du dich bei mir ausheulen, wenn mal irgendwas Schlimmes ist und so, ne? Das passiert aber nicht, denn genau dieser Blick findet dann eben wieder zwischen ihr und ihrer Freundin Sophie dann am Ende statt. Ist genau das, was sie da beschrieben hat. Beide unterhalten sich mit jeweils anderen Menschen und dann auf einmal treffen sich die Blicke.
Ne? Und das ist so ein bisschen dieses Anti-Hollywood-Ding. Also in einem Hollywood-Film wäre diese Love-Story wahrscheinlich ausgeschlachtet worden. Man hätte sich angenähert, wieder entfernt, am Ende wieder zusammengefunden. Alles wäre glücklich gewesen. Also das wäre jetzt so dieses ganz klassische Dramendreieck natürlich gewesen. Aber ja, dieser Blick und diese Rollenkleid, also Mann und Frau, ist im Film überhaupt nicht klassisch, also gar nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Hollywood-Filmen. Ich finde, man kann rein von der Charakterzeichnung her Frau und Mann schwer voneinander unterscheiden. Also es gibt nicht so dieses klassische Bild, dass der Mann der Starke, der Beschützer, der edelmütig ist, der dieser edle Ritter ist und dass die Frau ist, die da irgendwie zärtlich und weich und verletzlich und schutzsuchend ist, sondern Frances Ha ist einfach so diese ja, also Boheme trifft es eigentlich also vielleicht so ein bisschen diese Amazone, die trotz dieser Unterjochung durch die Gesellschaft ihren eigenen Weg findet und einfach, wie in vielen anderen Filmen, eben nicht den Mann als irgendwie Anker in ihrem Leben braucht, um jetzt Glück zu finden, sondern dass sie eben die Freundschaft zu ihrer Freundin Sophie reicht. Und auch der Blick auf die Frau an sich oder auf die Menschen an sich ist, finde ich, auch kein sehr maskuliner Blick. Also gerade in diesen Tanzszenen, ich habe das immer ein bisschen verglichen mit Suspiria.
Ich auch, ja.
Genau, also um das mal vielleicht
dem
mal ganz
Remake,
kurz...
Dem Remake wahrscheinlich, ne?
Richtig, ja. Genau. Um das mal ganz kurz beschreiben zu können, in so einem klassischen, ich nenne es einfach mal Spielfilm, Unterhaltungsfilm, so einer Liebesschnulze, da wird der weibliche Körper, denken wir irgendwie an Dirty Dancing, natürlich irgendwie erotisiert, ne? So die Kamerafahrten, die Blicke werden auf die weiblichen Reize gelenkt. Alles ist sehr körperbetont, alles ist mit so einem gewissen Sexappeal oder sexuell aufgeladen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also man kann Frances H. ein gewisses Sexappeal nicht abstreiten. Also sie wirkt jetzt schon dann doch in manchen Szenen recht attraktiv, aber dann wiederum auch sehr, sehr natürlich. Und auch in diesen Tanzszenen tanzen da jetzt keine leicht bekleideten Size Zero Models, sondern einfach ganz normale Menschen in irgendwelchen Schlabberhosen mit irgendwelchen ganz normalen Tanktops, ohne irgendwie aufzureizen. Die Kamera bleibt ganz nüchtern in statischen Positionen, versucht gar nicht irgendwelche Körperteile in Position zu lenken, um irgendwie ja den Sehwert gerade für eine männliche Zuschauerschaft zu erhöhen, um irgendwelche lüsternen Emotionen hochkochen zu lassen, wie das in vielen anderen Filmen vielleicht der Fall ist, wenn man irgendwie signalisieren möchte, oh, hier ist jemand aber sexuell sehr, sehr lockend und anziehend und das versucht Frances H. überhaupt nicht irgendwie auszuspielen. Also es gibt, glaube ich, keine einzige Szene, wo man jetzt sagen könnte, oh, hier traut sich aber die Kamera mal eine genauere Aufnahme. Es bleibt alles immer sehr, sehr statisch. Es gibt keine Kamerafahrten. Es gibt, glaube ich, nur Kameraschwenks. Aber sonst bleibt die Kamera immer an einer Position. Es gibt immer so einen Schnitt und Gegenschnitt.
Es gibt eine kurze Fahrt, die mir gerade einfällt. Und das ist, wenn sie über den Bordstein stolpert, da geht, glaube ich, die Kamera mal kurz gehen hier. Aber ich glaube, ansonsten gibt es das nicht. Nee. Vielleicht noch das Fahrradfahren. Ne? Da fährt die Kamera in gewisser Weise zurück.
Stimmt.
Das ist ja kein Zoom. Aber stimmt, so viele Fahrten sind es nicht. Da hast du schon recht, ja.
Also ich weiß jetzt, ob es jetzt nicht einfach an diesem Mumblecore-Ding an sich liegt, dass man eben diesen Do-it-yourself-Charakter bewahren möchte. Aber ansonsten ist die Kamera immer sehr, sehr sachlich. Und drängt nicht irgendwelche Körperteile oder irgendwelche Reize in den Vordergrund, sondern wirklich den Mensch an sich, wie er halt so vor einem steht. Und das wirkt halt eben wieder sehr natürlich.
Ja, genau. Ich glaube, dass so ein bisschen die Attraktivität, die bei Frances auch durchaus besteht, dass die eben auch dadurch eben kommt, einfach durch dieses Unkonventionelle und so, ne, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat hier einen Menschen, der sozusagen nicht sich eben gewissen Normen anpasst, sondern man hat hier jemand wirklich Interessanten eigentlich, ne, den man auch gerne in der Realität treffen würde. So geht's mir zumindest.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Das ist durchaus da. Und das Interessante ist ja, dass dieses individuelle Sein in einer Gesellschaft, aber trotzdem dieser Raum für Individualität, dass der sich dann eigentlich auch in dieser Choreografie wiederfindet, die sie dann am Ende hat. Also das ist ja, oder die sie dann sozusagen geschrieben oder einstudiert hat, ne? Dass es schon relativ klare Strukturen gibt, dass aber alle irgendwie, nee, die machen nicht das Gleiche, ne? Oder fügen sich in so eine klare Struktur ein, die man irgendwie lesen kann, wo man sagen kann, okay, das passiert jetzt. Ne? Die bewegen sich auf dieser Bühne dann doch relativ frei eigentlich, aber sie bewegen sich innerhalb dieses Ensembles eigentlich, ne? Und das ist dann eigentlich auch wieder ein ganz guter Bezug zum Kino, weil ja dann diese ganzen Menschen, die sie vorher so getroffen hat, ja dann da sind und eben einer Aufführung beiwohnen. Ne? Und das ist ja dann wiederum genau das, was wir eben bei Frances H. auch machen. Also wir schauen uns diesen Menschen an, wie er so durch diese Gesellschaft stolpert, sich dann doch wieder einfügen muss, aber trotzdem zeigt der Film uns, dass es immer noch genug Raum für freie Entfaltung gibt, ne? Und dass wir, dass man eben nicht diesen Normen folgen muss. Im Übrigen auch Künstlernormen, ne? Also das macht der Film ja wunderbar anhand der Figur von Adam Driver. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie sie heißt. Lev, genau. Lev deutlich. Der folgt ja auch nur so einem Künstlerklischee eigentlich, ja, ne? Dass da jeden Tag Frauen vorbeikommen und er hat natürlich dann eine riesen Plattensammlung und so, ne? Und er kleidet sich auch mit diesem Hut dann wie so ein Künstler und so, ne? Das ist ja ein totaler Stereotyp auch, ne? Und selbst da bricht der Francis heraus, die dann ab und zu mal ein Buch liest, aber die das gar nicht so herausstellt, ne? Und die dann auch am Ende dann diese relativ kleine Wohnung hat, die irgendwie auf einer, ja, auf so einer Objektebene gar nicht so viel Persönlichkeit zeigt, ne, sondern die Persönlichkeit, die steckt gar nicht in der Umgebung, sondern die steckt in ihr und in dem, was wir über den ganzen Film hinweg in ihr so gesehen haben, ne.
Und das Ganze, also wird dann, finde ich, in dem Tanz am Ende nochmal zusammengefasst. Also du sagtest schon, die Figuren in dem Tanz agieren alle für sich, wirken schon isoliert und sehr selbstständig und tanzen jetzt nicht irgendwie miteinander, dass sie sich jetzt irgendwie gegenseitig gebrauchen für den Tanz. Aber es gibt auch immer eine Figur, die stört, die so gegen den Strom dann irgendwie, und da sehe ich dann halt Francis, wie sie halt so versucht, wenn in diesem Trubel, wenn jeder irgendwie sein Ding macht und alle schon irgendwie in eine Richtung gehen, aber dann doch irgendwie wieder alleine, wie sie da irgendwie drin rumkreucht und fleucht und da so eben rotiert. Also das wird im Tanz dann auch nochmal dargestellt und ich glaube, das lockt dann eben auch das Grinsen bei den ganzen Zuschauern und Zuschauern hervor, die sich dann eben so denken, ja, Francis, so ist es, hier hast du deinen Tanz. Das spricht dir einfach aus der Seele.
Ja. Und natürlich spielt dann auch wiederum der Blick eine große Rolle, ne? Also das, was sie dann wiederum gesagt hat, man sieht im Prinzip jemanden und hat das Gefühl, man versteht es irgendwie und es entsteht so eine eigene Welt. Und das ist auch das, was wir wiederum erleben, wenn wir einen Film gucken. Also sozusagen, wir haben diese zwei physischen Körper, Leinwand und uns selbst halt, ne? Und dazwischen entsteht dann wiederum was, was wir darin sehen und worin wir uns wiedererkennen, ne? Und wo wir dann auch wiederum, sagen wir mal so, Ideen gewinnen, ne? Oder irgendwie, wo so ein Sinn für was Schönes und was Ästhetisches irgendwie und so eine Verliebtheit vielleicht auch entsteht. Ne? Also das, was Francis da mit einer anderen Person beschreibt, das ist was wir auch haben, wenn wir dann eben einen Film sehen. Kann man so sagen. Ne?
Richtig. ich musste nur kurz am Handy schauen, in weißer Voraussicht auf das, was da vielleicht in den nächsten Minuten noch kommen mag. Ich schaue mal ganz kurz durch meine Aufzeichnung.
Also ich muss sagen, wenn du nichts weiter hast, ich wäre auch größtenteils durch. Was ich noch unbedingt sagen möchte, ist, dass sich diese Mumblecore-Bewegung auch in gewisser Weise als Einfluss die Lo-Fi-Independent-Filme der 90er Jahre so ein bisschen geholt hat. Also auch Filme, die relativ mit geringem Budget produziert wurden. Und ich musste auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dann passenderweise direkt an Clerks denken, weil das ästhetisch wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Ja. Klare Bildstruktur, auch einen relativ, also es geht ja da um einen relativ kleinen, es geht ja um einen Studenten, der mehr oder weniger, oder der sein Studium, glaube ich, geschmissen hat oder irgendwie so war das. Und der dann jedenfalls an diesem Kiosk da arbeitet, ne? Und diese ganzen schrulligen Kunden da bedient und so, ne? Und das ist im Prinzip auch dasselbe, so ein bisschen nur in einer deutlich kleineren Geschichte nochmal, ne? Also ich will mich hier nicht wirklich eingliedern, ich bin verzweifelt über mein Leben, weil ich nicht das machen kann, was ich möchte und so weiter und so fort. Ne? Das ist nur Francis H. in nochmal ein bisschen kleiner und vielleicht auch nicht ganz so detailliert, wie Noah Baumbach das hier skizziert in seinem modernen New York, beziehungsweise Paris.
Eine Sache noch, du hattest es gerade schon angesprochen, die Filme von Woody Allen. Ich hatte auch an die Filme von Woody Allen und auch irgendwie Jim Jarmusch gedacht. Kenn da aber vielleicht einen von den vielen. Aber ja, also meine Frage wäre jetzt nur gewesen, ob du da in der Recherche auf irgendwas gestoßen bist, was so eine gewisse Verwandtschaft den nochmal, es ging, glaube ich, in dem Bezug um New York und um dieses Aufbauen oder dieses Lebensgefühls New Yorks im Film.
Man kann da auch, also an was ich direkt denken musste, war lustigerweise ein Film, der nicht in New York spielt, nämlich Midnight in Paris. Und dazu passt aber auch, dass der Film ja dann auch wiederum so einen Bezug zu Paris hat, indem sie dann eine Weile da rum ist. Ne?
Ja.
Und ansonsten gibt es ja dann einen Haufen schöner New York-Filme, wo ich allerdings auch viel zu wenige gesehen habe. Ne? Also sowas wie Die letzte Nacht des Boris Gruschenko, Der Schläfer oder auch Der Stadtneurotiker. Das sind Filme, die man ja. sich in diesem Zusammenhang mal angucken kann.
Mhm. Aber auch, das hatten wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, diese Reise nach Paris.
Ja.
Paris so als Stadt der Liebe.
Mhm.
Und Francis reist da relativ spontan hin, in freudiger Erwartung, dort vielleicht Menschen zu treffen und dort was zu erleben und ihr Leben endlich mal irgendwie wieder so einem gewissen Reiz zu geben, dass man sich jetzt wieder mal auf was freuen kann, dass mal vielleicht was Spannendes passiert, so vielleicht auch im Hintergrund mit irgendwie Stadt der Liebe, aber sie verschläft es eigentlich, kann sich nicht mit der Person oder mit den Personen treffen, mit denen sie sich dort verabredet. Ja. Und es ist eigentlich so wiederum völlig sinnlos und sie hat da einfach in dem Sinne nichts zu suchen.
Ja, die Stadt der Liebe wird zu einer Stadt der Einsamkeit, ne?
Richtig, eigentlich genau, ja.
In Paris, ja.
Genau, weil man eben wiederum so ein bisschen aus dem Bild fällt. Und das, finde ich, rundet das ganze Ding Francis H. eigentlich so ein bisschen ab. Ich hatte auch mir die Frage jetzt noch aufgeschrieben, wer hier im Film stört. Ist es Francis, die andere stört, oder ist es die Gesellschaft oder das Drumherum an sich, das Francis stört? Aber das haben wir jetzt ja schon in gewisser Art und Weise beantwortet, dass einfach durch diese gesellschaftlichen Konventionen, Schablonen, Francis da irgendwie durch ihre sehr freigeistige Art so ein bisschen ausgeklammert wird und so ein bisschen irgendwie so ohne Kontraktion ist und einfach keinen Zugang findet, um sich, sage ich mal, ausleben zu können.
Ja, die stören sich so gegenseitig, ne? Also ich würde trotzdem noch eher sagen, dass im Prinzip Frances eher gestört wird in ihrer persönlichen Sinnfindung, wenn man so möchte, durch andere und vor allem auch durch systemische Zwänge einfach, ne? Also dadurch, dass sie halt nicht so wirklich Geld hat, dadurch, dass sie sich ständig einen Job sucht, dadurch, dass sie ständig gezwungenermaßen auch auf Reisen ist, ne? Also der ganze Film ist ja im Prinzip eine einzige Reise. Es wird ja auch durch die Dramaturgie sehr gut dargestellt, dadurch, dass der Film in einzelne Kapitel eingeteilt ist, die dann wiederum den Namen tragen Kapitel 1 oder so, sondern es sind die Wohnungen, ne? Es sind die Adressen, die da immer wieder gesagt werden. Und dass selbst diese Wohnungen, also dass dadurch selbst dieser Eindruck entsteht, dass selbst Wohnungen eigentlich nur ein transitorischer Raum sind. Ne? Es gibt nicht so wirklich ein Ankommen bis eigentlich aufs Ende. Ne? Also sie kommt dann ja am Ende in diese Wohnung dann rein und ist dann ja in diesem Sinne angekommen. Aber ansonsten ist ja jede andere Wohnung nur so ein kleiner Unterschlupf und eigentlich ist es ja kein wirkliches Zuhause. Ne? Sie ist ja ständig nur unterwegs. Mhm. Und selbst das geborgene Haus der Familie wird ja dann zu einem transitorischen Raum, weil sie sich dadurch ja auch nicht wirklich erfüllen kann. Ne? Also auch Räumlichkeit in dem Film wird eigentlich so inszeniert, dass es nie ein Ankommen ist oder eine wirkliche Zufriedenheit begünstigt.
Okay.
Ja. Hammer's.
Sehr schön. Wollen wir es dabei belassen? Ich hätte jetzt in meinen Aufzeichnungen soweit nichts mehr, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt irgendwie erkenntnisbringend noch ins Ohr flüstern könnte.
Ich auch nicht. Von daher würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir haben doch eine Weile gesprochen. 1:15. Ich hätte gedacht, wir landen so um eine Stunde, aber ein bisschen drüber ist auch nicht schlecht.
Fast so lang wie der Film selber ist. Der ist nämlich relativ kurz.
Das stimmt, ja.
Der geht nämlich nur 82 Minuten.
Ja, ihr könnt praktisch euch den Film angucken und nebenbei den Podcast hören. Ja,
als Audiokommentar.
Ja. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was wir uns das nächste Mal ansehen.
Ich bin auch gespannt, was du davon hältst. Vielleicht mal ganz kurz. Ich bin jetzt wieder an der Reihe, einen Film auszusuchen, den wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht, was ich nehmen könnte. Und dachte mir, ich nehme einfach mal einen Film, der wahrscheinlich der älteste Film sein wird, den wir bisher besprochen haben. Mhm. Ist aus dem Jahr 1932. Und also in weiser Voraussicht, denn wir haben jetzt schon so einige Anfragen für Gastbeiträge, für Gastsprecherinnen und Sprecher gehabt, die dann auch mal hier vielleicht ihre Lieblingsfilme vorstellen und das sind wohl dann eher Filme, die dann vielleicht auch etwas aktueller sind. Deswegen dachte ich mir, wir gehen nochmal ganz, ganz weit zurück zu den Anfängen des Horrorfilms Und werden uns mit einem Film beschäftigen vom Regisseur Todd Browning, der zum einen der Regisseur von Dracula war, aus dem Jahr 1931. Der hat aber noch einen weiteren sehr, sehr spannenden Film gemacht, den ich ganz sehenswert finde. Und ich habe jetzt hier die DVD-Hülle mit der innenliegenden CD in meiner Hand, mit einem Tuch bedeckt, und ich werde dir jetzt das ganze Paket mal überreichen und du darfst den Film enthüllen.
Dann enthüllen wir das mal. Freaks von Todd Browning. Uiuiui, geil. Davon habt ihr mir schon mal erzählt. Also du und unser Freund Janek, ihr habt schon mal den, glaube ich, geschaut.
Genau, wir haben den schon mal, den gibt es kostenfrei auf YouTube.
Ah.
Den haben wir schon mal geschaut und ich dachte mir, wenn wir uns nochmal über Horrorfilme in kommenden Folgen unterhalten werden, könnte das einer sein, auf den man häufig zurückkommen könnte, da das für mich ein Film ist, der eben das Horror-Genre, wie auch die ganzen anderen, der zählt nicht zu den Universal Monsters natürlich, aber gerade, wir hatten gestern einen Filmabend gemacht, hatten uns zwei Filme der Universal Monsters angeschaut und ich dachte mir, dass das auch nochmal so eine gute Basis bietet, um vielleicht in so einem späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie darauf zurückrekurrieren zu können, um dann nochmal so ein paar Querverweise zu dieser sehr prägenden Zeit mit sehr prägenden Filmen irgendwie unterzubringen.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe von dem Film schon ein bisschen was gehört. Ich wusste aber gar nicht, dass der von Todd Browning ist. Mhm. Von dem kenne ich bisher auch nur seine Dracula-Verfilmung. Und ich habe es, glaube ich, gestern schon gesagt, das Schöne an diesen alten Filmen ist, dass die immer noch so herrlich hergestellt sind, ne? Dass man da so wunderbar schön drin analysieren kann, wie die aufgebaut sind und so. Und das ist was man im heutigen Hollywood-Kino so ein bisschen, das kann man auch analysieren, aber es ist nicht mehr so schön, finde ich, insgesamt. Und ich bin mal gespannt, wie sich das bei Freaks äußert.
Ich bin auch sehr auf deine Reaktion gespannt. Der Film ist ein bisschen speziell und auch vielleicht ein bisschen kurios. Aber darauf werden wir dann, denke ich mal, noch zu sprechen kommen. Aber das soll schon mal so ein kleiner Hinweis sein, dass die nächste Folge relativ spannend werden könnte, da es sich um einen, ja, dann doch relativ ungewöhnlichen, vielleicht auch anrüchigen oder anstößigen Film, Fragezeichen, handelt. Und ich würde mich auf die kommende Folge sehr freuen.
Ja, bin sehr gespannt. Freaks von Todd Browning gibt's das nächste Mal zu besprechen. Bis dahin würde ich sagen, belassen wir es dabei, ne? Macht es gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und auf bald.
Macht's gut.